Die Puritaner Buchreihe mit John Owen. Aus dem Buch Von der Abtötung der Sünde. Mit der Überschrift Die unterschiedlichen Schritte bei der Abtötung. Was es heißt, eine Sünde im Allgemeinen abzutöten, wodurch neuer Raum für Anweisungen bezüglich einzelner Dinge geschaffen wird, wollen wir als nächstes betrachten. Die Abtötung einer Begierde lässt sich in drei Aspekte untergliedern. Die beständige Abschwächung der Wurzel und der Wirkungsweise. Jede Begierde ist eine verwahrloste Gewohnheit oder Neigung, die das Herz andauernd dem Bösen zuwendet. Daher lautet die Beschreibung des Menschen, der keine Begierde wirklich abgetötet hat, folgendermaßen: Alles Trachten der Gedanken seines Herzens war allezeit nur böse. Er steht immer unter der Macht einer starken Veranlagung und Neigung zur Sünde. Und der Grund, warum der natürliche Mensch nicht immer und fortwährend seinen Begierden nachjagt, die Tag und Nacht schreien, um befriedigt zu werden, liegt allein darin, dass er vielen Herren zu dienen hat. Deshalb vollführt er zwar viele verschiedene Aufgaben, doch im Allgemeinen möchte er lediglich sein Selbst befriedigen. Die Macht der Begierde. Nehmen wir nun einmal an, die Begierde oder die üble Laune, die abgetötet werden muss, ist in sich selbst stark, fest und wohnheitsmäßig verwurzelt. Sie neigt ständig zur Tatsünde, eine Sünde als solche, obwohl sie nicht in dieser Gestalt erscheint, wie sie vom Verstand betrachtet wird. Sie beugt ihren Willen vor ihr und ist ihr zugetan. Sie erweckt immer Fantasiebilder, Gedanken und Pläne über die beabsichtigte Angelegenheit. Daher behauptet man von Menschen, dass sie aufs Böse aus sind. Sie beugen ihren Geist vor dem Bösen, um das Fleisch zu befriedigen. Und eine sündhafte, verderbte Gewohnheit unterscheidet sich von allen natürlichen oder moralischen Gepflogenheiten, wie in vielen anderen Dingen, so auch hier. Doch während die einen die Seele behutsam und angemessen der Sünde zuwenden, so treiben sündhafte Gewohnheiten mit Gewalt und Impulsivität an. So behauptet man von den Begierden, dass sie kämpfen oder gegen die Seele streiten. Sie rebellieren und erheben sich im Kampf mit dem in einem Krieg üblichen Verhalten und Widerstand. Sie nehmen gefangen oder nehmen Kriegsgefangene. Sie wirken mit großer Gewalt und überaus leidenschaftlich. Ich könnte aufgrund der Beschreibung, die wir in Römer 7 haben, vollständig aufzeigen, wie die Begierde die Gedanken trübt, Überzeugungen auslöscht, die Vernunft entthront und die Kraft und den Einfluss jeder Überlegung, die sie behindern kann, stört. Durch all dies bricht sie sich Bahn. Doch die nähere Beschäftigung damit ist hier nicht meine gegenwärtige Aufgabe. An erster Stelle steht bei der Abtötung vielmehr das Abschwächen der gewohnten Sünde oder Begierde, sodass sie nicht mit jener Gewalt, Ernsthaftigkeit und Häufigkeit erhebt, dass sie nicht so empfängt, stürmt, provoziert, verlockt und beunruhigt, wie sie von Natur aus zu tun geneigt ist. Die Unterschiede der Macht der Begierde hinsichtlich Personen und Gelegenheiten. Im Übrigen möchte ich eine Wahrnehmung oder Regel anführen, nämlich diese. Obwohl jede Begierde in ihrem eigenen Wesen in gleicher Weise und umfassend zur Tatsünde treibt, so müssen doch zwei Einschränkungen gemacht werden. Erstens kann eine oder jede beliebige Begierde in einem Menschen viele unbeabsichtigte Fortschritte, Steigerungen und Kräfte annehmen, die ihr Leben Macht und Vitalität verleihen, welche das Maß einer anderen Begierde weitaus übersteigen oder auch dieselbe Begierde gleicher Art und gleichen Wesens in einem anderen Menschen übertreffen. Wenn eine Begierde in natürlicher Gestalt und Wesensart hereinbricht oder wenn Satan einen passenden Handgriff anwendet, um sie zu leiten, er hat ja tausende Wege, dies zu tun, dann wächst diese Begierde in ihrer Gewalt und Impulsivität über andere oder über dieselbe Begierde hinaus, die in einer anderen Person wirkt. Die Strömungen dieser Begierde trüben dann die Vernunft. Obwohl der Mensch dieselben Dinge wie zuvor weiß, haben diese weder Macht noch Einfluss auf seinen Willen. Verderbliche Neigungen und Leidenschaften werden sodann freigesetzt. Die Begierde erhält aber besonders durch die Versuchung ihre Kraft. Wenn eine passende Verführung mit einer Begierde zusammenfällt, erlangt sie neues Leben, Vitalität, Macht, Gewalt und Heftigkeit, die sie vorher nicht zu haben oder wozu sie nicht fähig zu sein schien. Beispiele hierfür können viele angegeben werden, aber diese Beobachtung zu beweisen, wäre die Absicht eines anderen Kapitels in einer anderen Abhandlung. Als zweites gilt es zu beachten, dass einige Begierden in ihrem ungestürmten Verhalten weitaus spürbarer und wahrnehmbarer sind als andere. Paulus macht einen Unterschied zwischen der Unreinheit und allen anderen Sünden. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Daher ist das Agieren dieser Sünde spürbarer und erkennbarer als das Wirken manch anderer. Wenn vielleicht die Liebe zur Welt oder Ähnliches in einem Menschen ebenso stark und gewohnheitsmäßig vorherrscht wie diese Sünde, so bewirkt sie trotzdem im gesamten Menschen keinen derart großen Aufruhr. Und aufgrund dessen können einige Leute ihrem eigenen Anschein nach oder in den Augen der Welt durchaus als abgetötete Menschen gelten, während sie die Begierde in sich nicht besser beherrschen als solche, die vor Verwunderung wegen dieses verwirrenden Aufstandes aufschreien. Ja, als solche, die durch die Kraft dieser Begierde in die schändlichste Sünde getrieben wurden. Nur sind ihre Begierden auf solche Dinge gerichtet, die in der Seele keinen derart großen Tumult hervorrufen und in gelassener Verfassung des Geistes durchgeführt werden. Dinge, deren eigentliche Wesensbeschaffenheit ihr Inneres nicht so sehr beunruhigt, wie manch andere Sünde es zu tun pflegen. Das Abschwächen der Gewohnheit. Folglich sage ich, der erste Aspekt in der Abtötung zielt auf das Abschwächen der Gewohnheit ab, damit die Begierde nicht wie bisher antreiben und wüten, nicht verlocken und wegziehen, nicht beunruhigen und verwirren darf. So werden ihr Leben, ihre Dynamik, ihre Schlagkraft und ihre Bereitschaft, etwas aufzuwirbeln, abgetötet. Dies wird auch als das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten bezeichnet. Dies bedeutet, ihr Blut und ihre Lebensgeister wegzunehmen, die Kraft und Macht verleihen, wie auch den todverfallenen Leib Tag für Tag abzuschwächen. Ein Mensch, der ans Kreuz genagelt wird, ringt und kämpft anfangs noch. Er schreit mit aller Kraft und Macht, doch seine Anstrengungen werden bald schwächer und seltener, wenn sein Blut und seine Lebenskraft vergehen. Er gibt noch leise und heisere Laute von sich, die kaum mehr zu vernehmen sind. Ebenso verhält es sich bei dem Menschen, der sich daran macht, gegen eine Begierde oder Leidenschaft anzugehen. Die Begierde bemüht sich zunächst mit aller Gewalt, sich wieder loszureißen. Sie schreit ernstlich und ungeduldig nach Befreiung und Genugtuung. Wenn aber durch die Abtötung derselben ihr Blut und ihre Lebensgeister entweichen, bewegt sie sich nur noch selten und sehr schwach. Sie schreit nur noch ein wenig, wird aber im Herzen kaum gehört. Manchmal vernimmt man ein Todeszucken, das den Anschein großer Lebenskraft erweckt, aber rasch vorüber ist. Besonders dann, wenn ihr ein bedeutsames Gelingen vorenthalten wurde. Der Apostel beschreibt diesen Umstand im gesamten 6. Kapitel des Römerbriefes, besonders aber in Vers 6. Die Sünde, sagt er, ist gekreuzigt, sie ist ans Kreuz genagelt. Zu welchem Zweck? Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Damit die Macht der Sünde geschwächt und ganz allmählich beseitigt wird. Damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Das bedeutet, dass die Sünde uns nicht mehr mit solcher Macht zu sich zieht und vorantreibt, um uns zu ihren Dienern zu machen, wie sie es bislang tat. Dies wird nicht nur hinsichtlich fleischlicher und sinnlicher Neigungen oder des Begehrens weltlicher Dinge erwähnt. Nicht nur im Hinblick auf die Lust des Fleisches, auf die Lust der Augen oder auf den Stolz des Lebens gesagt. Es bezieht sich auch auf den Teil des Menschen, der den Verstand und den Willen verkörpert und sich von seinem Wesen her gegen Gott richtet. Welcher Natur diese beunruhigende Begierde auch sein mag, durch welches Handeln auch immer sie sich preisgibt. Sei es, dass sie das Böse voranbringt oder vom Guten abhält. Der Grundsatz ist immer derselbe. Und wenn dieses Abschwächen nicht wirksam vorgenommen wird, wird nach dem Kampf nichts auf das angestrebte Ziel hindeuten. Ein Mensch kann bis zur Erschöpfung die bitteren Früchte eines solchen schlechten Baumes herunterreißen. Währenddessen bleibt aber die Wurzel in ihrer Kraft und Lebendigkeit bestehen. Und das Zertreten der gegenwärtigen Früchte wird den Baum nicht daran hindern, erneut Frucht hervorzubringen. Darin zeigt sich die Torheit so mancher Menschen. Sie widersetzen sich mit aller Ernsthaftigkeit und allem Eifer dem aufkommenden Ausbruch einer Begierde, lassen aber deren grundlegende Wirkungsweise und Wurzel unberührt, vielleicht nicht einmal entlarvt, zurück. So werden sie nur wenig oder gar keinen Fortschritt im Werk der Abtötung erzielen können. Der andauernde Kampf gegen die Sünde. Immer in der Lage zu sein, mit aller Kraft gegen die Sünde anzutreten, ist keine leichte Aufgabe bei der Abtötung der Sünde. Ist die Sünde stark und voller Leidenschaft, dann ist die Seele kaum imstande, ihr Widerstand zu leisten. Sie seufzt, stöhnt, klagt und ist beunruhigt, wie David es von sich sagt, hält aber die Sünde selten im Zaum. David beklagt sich, dass die Sünde ihn ergriffen hat und er sie nicht überschauen kann. Wie klein war seine Kraft, gegen sie anzukämpfen. Nun erfordert und beinhaltet dieser Kampf gegen die Sünde verschiedene Fähigkeiten. Erkennen, mit wem man es zu tun hat. Hier ist die Erkenntnis erforderlich, dass ein Mensch es mit einem solchen Feind zu tun hat, den er beachten und wirklich als Feind einstufen muss, den er mit allen nur möglichen Mitteln bekämpfen muss. Wie ich schon vorher erwähnte, ist der Kampf heftig und riskant. Es geht hier um die Sache der Ewigkeit. Hegen Menschen demnach unbedeutende und flüchtige Gedanken über ihre Begierden, so ist das kein großer Beweis dafür, dass diese Begierden abgetötet sind oder im Begriff, abgetötet zu werden. Ohne dieses Erkennen kann kein anderes Werk in Angriff genommen werden. Es ist zu befürchten, dass sehr viele nur wenige Erkenntnis des größten Feindes haben, den sie in ihrer Brust mit sich herumtragen. Dadurch sind sie bereit, sich zu rechtfertigen, und sie reagieren ungehalten, wenn sie getadelt oder ermahnt werden, denn sie wissen nicht, dass sie sich in Gefahr befinden. Erkennen, wie der Feind vorgeht. Der Beginn des Kampfes ist es, sich von den Wegen, Listen, Vorgehensweisen der Sünde, ihren Vorteilen und Gelegenheiten ihres Erfolges vertraut zu machen. So verfahren Menschen mit ihren Feinden. Sie holen Informationen über deren Berater und Pläne ein. Sie erwägen deren Ziele, überlegen, mit welchen Mitteln sie bereits Erfolg hatten, damit sie erneute Anschläge klar erkennen können. Darin besteht die größte Fähigkeit in der Durchführung. Lässt man das außer Acht, dann wäre alle Kriegsführung, worin die größten Fortschritte menschlicher Weisheit und Fleißes liegen, unvernünftig. Jene Menschen, die die Begierde wirklich abtöten, gehen so vor. Und das nicht nur, wenn die Begierde sie gerade belästigt, verlockt und verleitet, sondern auch, wenn sie sich ruhig verhält, bedenken sie. Sie ist unser Feind. Auf diese Art kommt sie voran. Dies sind ihre Vorteile und so handelt sie, wenn ihr nichts entgegengesetzt wird. So sagte auch David: Meine Sünde ist allezeit vor mir. Fürwahr, einer der erlesensten und kostbarsten Teile der praktischen und geistlichen Weisheit besteht darin, die Raffinessen, Strategien und Abgründe der innewohnenden Sünde herauszufinden. Es gilt zu bedenken und zu erkennen, worin ihre größte Kraft liegt, wie sie Gelegenheiten, Möglichkeiten und Versuchungen zu ihrem Vorteil nutzt, welche Ausreden, Vorwände und Beweisführungen sie vorbringt, welcher Kunstgriffe, Beschönigungen und Argumente sie sich bedient. Wir müssen die Weisheit des Heiligen Geistes gegen das Geschick des alten Menschen einsetzen, um dieser Schlange in all ihren Drehungen und Wendungen auf die Schliche zu kommen und um fähig zu sein, bei all ihren Geheimen und für eine gewöhnliche Herzenshaltung nicht wahrnehmbaren Handlungen sagen zu können. Dies ist eine übliche Art und Vorgehensweise. Ich weiß, worauf du abzielst. So stehen wir immer in der Bereitschaft. Das ist ein wesentlicher Teil unseres Kampfes. Täglicher Kampf gegen sie. Der Höhepunkt dieser Kampfführung zeigt sich darin, dass wir der Begierde jeden Tag solche Dinge aufbürden, welche wir später noch erwähnen, die ihr Schmerzen zufügen, sie abtöten und vernichten. Solch ein Mensch denkt niemals, dass seine Begierde tot ist, bloß weil sie sich ruhig verhält. Vielmehr arbeitet er daran, ihr jeden Tag neue Wunden und neue Schläge zuzufügen. Darüber spricht auch der Apostel in Kolosser 3, Vers 5. Befindet sich nun die Seele in einem solchen Zustand und handelt sie auf diese Weise, dann steht sie gewiss über den Dingen. Die Sünde liegt unter dem Schwert und stirbt ab. Die Abtötung führt zu allmählichem Gelingen. Oftmaliges Gelingen gegen jede beliebige Begierde ist ein weiterer Teil und Beweis für deren Abtötung. Unter Gelingen verstehe ich nicht nur eine Enttäuschung für die Sünde, dass sie nicht mehr vorangekommen ist oder ihr Werk nicht vollendet hat, sondern einen Sieg über die Sünde, dem nachgejagt wird, bis die Unterwerfung vollständig erreicht ist. Entdecken wir zum Beispiel zu bestimmter Zeit, dass die Sünde am Werk ist, dass sie verführt, dass sie Gedankengebäude errichtet, um für das Fleisch Vorsorge zu treffen und dessen Begierden zu erfüllen, dann nimmt das Herz die Sünde augenblicklich gefangen und tritt mit ihr vor das Gesetz Gottes und die Liebe Christi. Es verurteilt die Sünde und führt sie zur absoluten Hinrichtung. Ich meine aber Folgendes. Ein Mensch erreicht den Zustand, dass seine Begierde bis zur Wurzel und in ihrer grundlegenden Wirkungsweise geschwächt ist. Demzufolge verringern sich ihre Angriffe und Aktionen. Sie sind schwächer als vorher. Diese Weise hindert die Begierde ihn weder bei seinen Verpflichtungen, noch kann sie seinen Frieden stören. Wenn dieser Mensch in ruhiger und gelassener Gemütsverfassung die Sünde entlarvt und gegen sie kämpft, dann ist die Sünde bis zu einem gewissen Grad abgetötet. Und ungeachtet aller Widerstände kann dieser Mensch an jedem Tag Frieden mit Gott erfahren. Ich verweise auf nachfolgende Hauptpunkte, die das Ziel der Abtötung jeder verstörenden, üblen Veranlagung betreffen. Durch die allgemeine Niedertracht und Verderbtheit bemüht sich unser natürliches Wesen, dabei beharrlich Gelingen zu haben.